Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist heute Dominik Oberhofer, unser Nationalratsabgeordneter und NEOS-Sprecher für Tourismus, Verkehr, Europa und Südtirol. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Ich würde gerne mit dir in deiner Rolle als Tourismussprecher starten. Als Hotelbesitzer bist du natürlich aus der Branche. In den letzten Jahren hat der Tourismus in Österreich einige Herausforderungen gehabt. Arbeitskräftemangel, Nachhaltigkeit bis hin zu diesen neuen Reisetrends, die es auch gibt. Welche Weichen konntest du denn im Regierungsprogramm mitgestalten, dass der Tourismus wieder ein bisschen zukunftsfähiger wird bei uns?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Sepp Schellhorn Staatssekretär ist, nämlich für Debürokratisierung. Das ist absolut notwendig und speziell gerade bei einer Dienstleistungsbranche wie dem Tourismus wirklich Gebot der Stunde, weil was wir tagtäglich erleben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Vorschriften, das ist wirklich sehr, sehr belastend.
Du kannst gerne ein paar Beispiele nennen. Was plagt dich denn so am meisten?
Naja, das fängt im Prinzip in der Küche an. Ich meine, jeder hat für gesundheitspolizeiliche Vorschriften sehr, sehr viel Verständnis. Mhm. Gell? Aber wenn es dann wirklich nur mehr darum geht, dass du, keine Ahnung was, zwei verschiedene Toiletten brauchst für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Gäste, mhm, und das selbst in kleinen Betrieben, dann ist das wirklich, das ist reine Schikane. Mhm. Die dürfen nicht gemeinsam eine Toilettenanlage benutzen. Das muss man sich immer vorstellen bei uns in Österreich. Ich war vor 2 Jahren einmal in Frankreich mit meiner Familie auf Urlaub und da sind wir so kleine Bistros abgefahren, weil ich bin ja ein Feinspitz und auch die Kinder mögen das sehr gern. Und dann waren wir so in ganz kleinen französischen Restaurants drinnen. Und umso besser die waren, umso jünger auch die Eigentümer und die das betrieben haben, dann waren wir in Nizza in einem drinnen, die haben 40 Sitzplätze gehabt und dann wollten wir auf die Toilette gehen und dann sagen die, na, Toilette gibt es bei uns keine, da müssen sie ins Kaufhaus gegenüber gehen. Ich meine, das ist natürlich hart, aber bei uns bräuchte so lokal 2 verschiedene Toilettenanlagen. Mhm. Eine für Mitarbeiter und andere für Gäste. Und die Gesundheitspolizei kann mir wirklich nicht sagen, warum und wieso, weshalb.
Mhm. Also der schöne Mittelweg wäre es mal wieder gewesen, ne?
Ja.
Es gibt ja oft eine Gegenüberstellung von Massentourismus versus diesem sanften Tourismus. Die einen sagen, wir brauchen volle Hotels, die anderen fordern mehr Rücksicht auf Natur und Umwelt. Wie bringen wir denn das irgendwie sinnvoll unter einen Hut?
Naja, Massentourismus per se ist ja nichts Negatives. Mhm. Warum? Weil gerade ich aus Tirol kommend bin der Meinung, dass es viel gescheiter ist, wir haben irgendwo auf dem Stubaier Gletscher Massen, als wie wir haben ganz verteilt überall im freien Gelände Menschen, die ja überhaupt nicht wissen, wie sie im hochalpinen Raum unterwegs sind. Da, glaube ich, ist gerade was die Gefahren anbelangt, ist doch gescheit, das zu bündeln. Mhm. Und natürlich auch für den Umweltschutz, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber Massentourismus nimmt zu, ganz tragisch, egal ob das die Stadt Wien ist, zu Weihnachten, also im Dezember, das ist wirklich für niemanden mehr irgendwie angenehm. Natürlich auch in den Feriendestinationen und da muss man sicher gegensteuern. Was sowohl beim Christkindlmarkt in Wien als auch beim Après-Ski in Ischgl einfach ein Riesenproblem ist, die Sauferei. Mhm. Dieser ganze Alkoholexzess, den auch meine Branche zu verantworten hat, weil wir melken da wirklich die Konsumentinnen und Konsumenten, der ist ein Riesenproblem und speziell aus der Region, wo ich komme, wo ich herkomme.
Und hast du Ideen, wie man dem entgegenwirken könnte?
Naja, zum Beispiel ist es nicht verständlich, warum du besoffen Skifahren darfst, aber nicht Auto fahren. Das versteht kein Mensch. Gell? Also da waren Kontrollen wirklich notwendig. Ich meine, wir haben in St. Anton Après-Ski-Hütten, die befinden sich nicht unten im Tal, sondern wirklich im Skigebiet. Oben, und dann siehst du die besoffenen Leute, die danach abfahren müssen. Und auch in Ischgl, also die Talabfahrt in Ischgl zu fahren mit Kindern, das ist gemeingefährlich, gell? Weil da rutscht alles besoffen runter und ist natürlich wirklich eine Challenge. Und da muss man meiner Meinung nach auch Regularien, auch wenn ich für Entbürokratisierung bin, aber gerade dort müssen wir wirklich hinschauen, dass es vernünftige Regeln gibt.
Mhm. Du hast fleißig mitdiskutiert. Welche Maßnahmen aus dem Regierungsprogramm siehst du denn als entscheidend, notwendig, vielleicht auch als Errungenschaft aus dem echten Leben, um den Fachkräftemangel im Tourismus zu begegnen.
Im Gegensatz zur FPÖ haben wir ganz eine andere Einstellung hineingebracht, wir NEOS, was den Zuzug anbelangt. Mhm. Und das ist einfach wichtig. Ich meine, stellen wir uns einmal Österreich vor, ohne die hunderttausenden Menschen, die in den letzten Jahrzehnten zu uns gekommen sind. Mhm. Egal, ob das beim Anker, beim Bäcker ist, ob das beim McDonald's ist, ob das in der Pflege ist, im Spital, überall. Die Menschen, die zu uns gekommen sind, die sind fleißig, die arbeiten hart und die leisten ihren Beitrag in der Gesellschaft. Und natürlich auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, ich sage das immer, bei uns im Hotel von knapp 20 Mitarbeitern, was wir im Stubaital haben, sind 14 mittlerweile unter Anführungszeichen Drittstaatler, mhm. Also kommen nicht einmal aus der Europäischen Union, mhm. hauptsächlich aus Balkanländern, aus dem Kosovo und so weiter. Und da sieht man eigentlich immer die gleiche Entwicklung. Mhm. Also wie ich klein war, war das so, dass unser Zimmermädchen im Hotel aus Ungarn gekommen ist. Mhm. Und die war dann 5 Jahre bei uns oder 10 Jahre bei uns in Österreich, hat sich da was aufgebaut, hat Geld gespart, ist dann zurück, zum Beispiel die Zilli, die kann ich mich sehr, sehr gut nur erinnern, und die hat eine Pension am Plattensee aufgemacht und mhm. ist selber Unternehmerin geworden, oh, okay. am Plattensee.
Schöner Werdegang.
Ja, und wir haben andere, zum Beispiel unser Koch, der kommt aus Deutschland, mhm. aus Ostdeutschland, der ist in der Welle, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland gegeben hat, zu uns nach Tirol gekommen, verdient da nach wie vor seine Brötchen, aber wirklich wohnen und leben tut er zu Hause bei sich in Chemnitz. Mhm. Und investiert halt dort dann auch ins Haus, das haben sie jetzt gerade neu renoviert, von den Eltern übernommen und so weiter. Also das ist einfach Lebensrealität. Mhm. Und wenn man das einfach so andauernd schlecht macht und madig macht mit auf der rechten Seite, wir brauchen jetzt die Festung Österreich, mhm. und auf der linken Seite, wir beuten da Menschen aus, das ist einfach ein völliger Blödsinn, sondern... Es ist Österreich ein Tourismusland, Tirol insbesondere. Ohne Tourismus wären wir eine Armenregion, mhm. und wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr, als es Einheimische gibt. Und das ist eigentlich schön zu sehen, dass Tourismus ja nicht nur Gastgeber sind, mhm. sondern dass wir auch offen sind, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbelangt, nämlich aus der ganzen Welt.
Sehr schön. Eines ist auf jeden Fall fix, das ist angesprochen, Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor bei uns. Aber wie sorgen wir denn dafür, dass da auch die lokale Bevölkerung es lebenswert hat? Also ich denke mal da jetzt gerade mal an Tirol, die Einheimischen, die da leben. Wie findet man da eine gute Balance?
Das ist das absolut wichtigste Thema im Tourismus, dass die einheimische Bevölkerung zu Recht das Gefühl hat, dass sie nicht mehr profitiert davon. Wir machen ja alles, dass das so ist. Also Airbnb-Wohnungen werden andauernd hinauf in den Medien als böse und keine Ahnung was. Ich persönlich hätte eine andere Regel gerne gesehen, als wie wir sie bei uns in Tirol jetzt umgesetzt haben. Ich bin einfach der Meinung, gerade für junge Menschen ist es doch sinnvoll, wenn sie in eine Airbnb-Wohnung zum Beispiel investieren, mhm. kleine Wohnung haben, die vermieten, sich da ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften, warum das nicht für Privatzimmervermietung öffnen, mhm. Natürlich reglementiert, dass du nur eine Wohnung oder so mhm. haben kannst, aber dass da mehr Menschen vom Tourismus partizipieren und nicht nur die großen Liftkaiser und Hotelketten, weil umso mehr Menschen vom Tourismus partizipieren und sei es nur nebenberuflich, umso ja. ein besseres Image hat da. Und das Zweite, was wir einfach schauen müssen, das ist, wir haben eine Entwicklung mittlerweile sehr stark von den Destinationsmanagements getrieben, dass Gäste maximal übervorteilt werden. Also das heißt zum Beispiel bei uns in Tirol, die Öffis können Gäste gratis benutzen, mhm. zahlen das mit ihrer Ortstaxe, kriegen mhm. da einen mega Tarif dafür, und der Einheimische kommt sich halt dann schon verarscht vor, wenn er für sein Klimaticket einen Tausender hinlegen muss. Mhm. Und da ist etwas aus den Fugen geraten, wo wir einfach wieder Balance herstellen müssen. Und ich könnte mir also eigentlich schon gut vorstellen, dass ein Teil dieser, da haben wir ja schon einmal darüber diskutiert,
ja, ich erinnere mich gut,
exorbitanten Nächtigungsabgaben und Ortstaxen, die da verrechnet werden, am Ende des Tages auch wieder hergenommen werden, um Benefit zu generieren für mhm. die einheimische Bevölkerung. Mhm.
Im Regierungsprogramm geht es auch um nachhaltigen Tourismus. Welche konkreten Maßnahmen habt ihr da verankern können?
Ja, nachhaltiger Tourismus ist leider Gottes immer, wenn man an den Koalitionspartner sowohl an die ÖVP als an den SPÖ denkt, genau das Gegenteil, weil die wollen wirklich in der Pampas riesige Hotelprojekte durchsetzen. Man sieht es bei uns in Tirol, da gibt es den schönen Bezirk Osttirol, das ist der schönste Bezirk bei uns. Wirklich, du hast diese wunderbare, idyllische Natur, eine total tolle Struktur von Privatzimmervermietern, die das wirklich mit viel Herzblut machen. Mhm. Und was tun wir? Unter der Prämisse sanften, nachhaltigen Tourismus gehen wir her und pumpen Steuergeld in Form von Förderungen an große Hotelketten, dass die irgendwo in Siljan, in Matrei, in Osttirol und so weiter große Hotelbettenburgen bauen. Das ist genau das Gegenteil von nachhaltig. Wenn, dann müssen wir hergehen und müssen schauen, und das war uns ganz, ganz wichtig in diesem Regierungsübereinkommen, dass wir die Struktur, die schon vor Ort ist, nämlich die kleinen, wahrscheinlich nebenberuflichen Vermieter zu stützen, indem wir Privatzimmervermietung öffnen, indem wir auch schauen, dass die Investitionsprämien bekommen, wenn sie in Qualitätsverbesserungen investieren, und dass also das uns nicht wegstirbt. Mhm. Weil es hat keinen Sinn, kein Mensch braucht keine Ahnung, was so ein TUI-Bunker in Siljan drinnen stehen mit 500, 600 Betten, was wir jetzt gerade wieder diskutieren, und 20 mhm. Millionen Euro Steuergeld, was wir dort investieren. Man muss nicht aus ganz Tirol Ischgl machen.
Die Hotellerie und Gastronomie kämpft ja oft mit Abgaben, Bürokratie, wir haben es auch schon mal angesprochen. Welche Entlastungen sind da geplant? Habt ihr da schon mit dem Sepp irgendwie konkretere Pläne geschafft?
Ja, vor allem der Sepp, glaube ich, hat viele Ideen der ÖVP abmoderiert, das glaube ich, kann man so sagen, indem er einfach als Praktiker da am Tisch gesessen ist, weil mhm. ich meine, diese Wirtshausprämie, die wir in Tirol und Niederösterreich eingeführt haben, das ist ja völliger Blödsinn, und es wird auch vom Markt nicht angenommen. Mhm. Und der Sepp ist da einfach wirklich Profi und hat gute Themen aufs Tapet gebracht. Ein viel Showpolitik von der ÖVP. Ja, hab dafür Verständnis. Knapp vor einer Kammerwahl hat die das liefern müssen. Aber der Sepp ist da sehr, sehr vernünftig, und die Vorschläge, die er gemacht hat und die auch im Regierungsabkommen drinnen stehen, wie zum Beispiel eben Öffnung des Arbeitsmarktes in Richtung Drittstaaten, mhm. die Lehrlingsöffnung zum Beispiel, dass wir jetzt Lehrlinge aus dem Kosovo bei uns in Österreich, in Tirol beschäftigen können und so weiter, mhm. das sind schon tolle Signale. Also das ist schon etwas, mit dem man wirklich als Unternehmer arbeiten kann.
Mhm. Chancen für alle Seiten, oder?
Ja. Mhm.
Dann würde ich dieses Thema mal beiseite legen, und wir sprechen über Verkehr. Auch dafür bist du Sprecher. Mobilität ist ja eines deiner Kernthemen. Gerade in einem Land wie Österreich mit vielen ländlichen Regionen ist die Balance zwischen Autobahn, irgendwie neue Mobilitätslösungen nicht so einfach. Welche Ideen aus dem Regierungsprogramm findest du denn besonders gelungen da?
Ja, ich glaube, dass da drei verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen. Da hat man zum einen die ÖVP, die rein den ländlichen Raum vertritt, mhm. Autofahrerpartei ist, durch und durch, mhm. und da wirklich auf den Diesel setzt. Dann hat man auf der anderen Seite die SPÖ, die natürlich auch, und ich habe da sehr viel Vertrauen an den neuen Herrn Verkehrsminister und bin auch sehr, sehr glücklich, dass er es geworden ist, der Herr mhm. Hanke, weil er wirklich dieses Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftsstandort mhm. und Verkehrsbelastung sieht, mhm. was ja wirklich ein Spannungsverhältnis ist, und da ganz viele tolle Vorschläge hat. Und dann wir NEOS, wir sind eine urbane Partei mhm. und sind da sehr, sehr innovationsgetrieben, und das tut dieser Regierung wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ans autonome Fahren denke, großes ja. Thema, das wir hineinverhandelt haben. Unser Ziel mhm. ist es, da in Europa Leuchtturm zu werden. Mhm. Was das anbelangt, auch aus dem Grund heraus, muss man sich mal vorstellen, in der Steiermark werden die Fahrzeuge von Jaguar produziert, die dann in Kalifornien eingesetzt werden fürs mhm. autonome Fahren. Eigentlich total stupid, dass wir diese Fahrzeuge dorthin exportieren, weil doch viel gescheiter
noch gar nicht benutzt.
Wenn wir das selber innovativ nützen würden, und da wird sicherlich zu einem Hub kommen, und da bin ich auch sehr, sehr stolz, dass uns das gelungen ist, dass wir das ins Regierungsübereinkommen hineingebracht haben. Was die Elektromobilität anbelangt, ja, da reiben wir uns sehr stark gegenüber der ÖVP. Mhm. Aber es gibt das Ziel einmal drinnen, dass zumindest die Staatskarossen umgestellt werden müssen in dieser Legislaturperiode auf Elektro. Und das, glaube ich, wird dann auch den ein oder anderen einmal nachdenken lassen, dass es nicht nur um diesen Kilometerfetischismus in der Elektromobilität, Reichweitenfetischismus geht, sondern vor allem auch um die Tankgeschwindigkeit, Tankinfrastruktur, um transparente Preise bei der Elektromobilität, was das Tanken anbelangt. Da bin ich guter Dinge, dass wir wirklich viel weiterbringen werden und vor allem aufgrund uns NEOS.
Dann reden wir mal ein bisschen über das Öffis, das 1-2-3-Ticket. Großer Schritt, aber auch viel Diskussion rund um dieses Ticket. Gibt es irgendwie neue Ansätze, die wir da irgendwie mitverhandelt haben, gerade für Pendler?
Ja, Fantasien der ÖVP waren da wirklich preistreibend. Also wir haben uns vorgerechnet, dass eigentlich dieses Ticket, das Klimaticket, 1.600, 1.700 Euro im Jahr kosten sollte in der dritten Stufe, also in dieser österreichweiten Stufe. Und dagegen haben wir uns dann schon massiv gewehrt. Es wird nur moderate Preiserhöhungen geben, die übrigens alle noch von der Frau Ministerin Gewessler, die ich sehr, sehr schätze, die auch ein gutes Ressort übergibt an den jetzigen Minister, hier vereinbart worden sind. Und große Herausforderung ist der Ausbau der Schiene. Wir haben große budgetäre Probleme. Und natürlich wollte die ÖVP massiv bei der ÖPB sparen. Mhm. Die SPÖ will genau das Gegenteil. Die will die Gießkanne und Kohle ohne Ende für die ÖPB. Und wir haben halt da auch diesen marktliberalen Ansatz hineingebracht und haben einfach gesagt, Leitln, wichtig ist uns schon auch, dass auf manchen Strecken, nämlich die, die betriebswirtschaftlich gut zu führen sind, auch private Konkurrenz besteht, wie die Westbahn.
Genau.
Warum? Weil dann die Qualität steigt, es steigt die Nachfrage ganz drastisch. Und das ist wirklich ein Erfolg von uns NEOS. Das hätte es sonst nicht gegeben, dass es die Westbahn in Zukunft auch auf der Südbahnstrecke gibt.
Mhm.
Und das ist ohne uns nicht im Regierungsprogramm gewesen.
Ist das dann die Südbahn?
Das ist dann die private Südbahn, ja.
Wir brauchen unsere Öffis, wir brauchen sogar noch mehr davon. Welchen Ausbau von Bahn- und Öffi-Verkehr haben wir da so im Ziel? Als größte Herausforderung ist es die Südbahn oder kommt da noch mehr?
Ja, Südbahn ist natürlich legendär, gell? Also das geht, selbst das geht in Richtung Italien, Südtirol, Nordtirol und Osttirol mit Direktzugverbindungen. Das wird ein ganz ein großer Wurf. Der Brenner Basistunnel wird der zweite große Wurf sein. Wenn man von München nach Verona in unter 2 Stunden fährt, dann glaube ich, wird es nicht nur für den Güterverkehr ein massiver Wettbewerbsvorteil sein und dazu führen, dass das transitgeplagte Tirol eine Entlastung bekommt, sondern vor allem auch im Individualverkehr. Weil wenn ich dann meinen Urlaub mache am Gardasee, dann komme ich da wesentlich schneller und komfortabler mit dem Zug hin, als wie mit dem Auto. Und 2030, 34 wollen wir den Brennerbasistunnel eröffnen.
Mhm.
36 ist schon mal fix, wer weiß. Also wir sind ambitioniert, dass es schneller geht. Und dann, glaube ich, braucht man schon ein bisschen eine Nachschärfung ländlicher Verkehr und städtischer Verkehr.
Mhm.
Ich glaube, im städtischen Verkehr, da macht der Ausbau des öffentlichen Verkehrs drastisch Sinn.
Mhm.
Im ländlichen Bereich bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, dass wir da eventuell wirklich eher auf die Elektromobilität setzen sollten.
Mhm.
Im ländlichen Bereich haben wir viele, die im Eigentum wohnen, eigenes Haus haben, dort eine Photovoltaik installieren können, selbst Strom produzieren können, das Auto nicht nur als E-Fahrzeug, sondern auch als Batterie- und Energiespeicher nutzen können.
Ja.
Da ist viel Innovation möglich und da sollten wir den Individualverkehr nicht so schändlich behandeln, wie das teilweise gemacht wurde in der Vergangenheit.
Mhm. Dann möchte ich mit dir auf jeden Fall noch über Elektromobilität reden. Welche Förderungen haben wir denn da so als Plan?
Wir haben einmal verhindert, dass die Nova-Befreiung abgeschafft wird.
Mhm.
Und das war harter Brocken, da sind wir einen ganzen Tag gesessen, weil sowohl SPÖ als auch ÖVP hier diesen Vorteil für Elektromobilität verhindern wollten oder abschaffen wollten. Wir haben jetzt die motorbezogene Versicherungssteuer eingeführt. Es ist kein Geheimnis, dass ich als Verkehrssprecher der NEOS mit dem nicht so wahnsinnig glücklich bin.
Mhm.
Aber meine Forderung ist, da müssen wir im Gegenzug dazu das Dieselprivileg angehen. Mhm. Weil es kann nicht sein, dass der gefahrene E-Kilometer in Österreich billiger ist als wie der gefahrene Dieselkilometer in einer Zeit der Klimakatastrophe. Mhm. Und Faktum ist, wir können unsere ambitionierten Ziele 2040 hier klimaneutral zu sein nur schaffen, wenn wir den gesamten Verkehr bis 2040 auf Elektro umstellen. Und das wird sich natürlich nicht spielen, das ist mir schon klar, aber zumindest muss das Ziel sein, dass wir 50-60% schaffen. Mhm. Und das schaffen wir nicht, indem wir jetzt die paar Benefits, die es da gibt in der Elektromobilität steuerlich, auch noch zupfen. Und da sind wir NEOS, glaube ich, das letzte Bollwerk für die E-Autofahrer in dieser Regierung. Und ich bin überzeugt, dass uns am Ende auch wieder eine Nachschärfung gelingen wird in Form von Förderungen für Neukauf.
Drücken wir uns die Daumen. Sprechen wir über Europa, sprechen wir über Südtirol. Zwei deiner Sprecherthemen, eine besondere Kombi. Was bedeutet denn das für deine Arbeit im Parlament?
Ja, das ist ja eigentlich mein wirkliches Lieblingsthema, Europa. Also ich kann mich nur erinnern, mein erstes politisches Erlebnis war 1989, da war ich 9 Jahre alt, bin daheim gesessen vom Fernseher und die meisten werden es sich da jetzt nicht mehr erinnern, aber mein Held der Jugend war oder Kindheit war der Knight Rider, David Hasselhoff, und der ist da an der Berliner Mauer drum gesessen und hat gesungen I'm looking for freedom, und diese Berliner Mauer ist eingefallen. Mhm. Und danach ist Europa hier wirklich zusammengewachsen, die Jahrzehnte, die darauf folgen. Und jetzt merken wir einfach, dass das massiv stottert. Und zwar auf der einen Seite, weil wir extern wie intern angegriffen werden. Wir werden extern von Russland angegriffen, Europa, intern von Populisten, die eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben, gerade was den Ukraine-Krieg, diesen Angriffskrieg von Putin anbelangt, und sich jetzt auf einmal als Friedensengel inszenieren, à la Kickl und Weigl und wie sie alle heißen. Unfassbar, was da abgeht. Und dann natürlich diese Desinformation, dieser Krieg auf den Social Medias mit Desinformation und Fake News, wo leider Gottes auch viele junge Menschen das Gefühl haben, dass da von der proeuropäischen Seite dem nichts entgegengebracht wird. Mhm. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt, weil wir merken auf der Straße, wie viele junge Menschen hier proeuropäisch denken, die Vorteile dieses gemeinsamen Friedensprojekts Europa sehen und das leider Gottes in diesen Social Medias aber ganz ein anderes Szenario gezeichnet wird. Deshalb bin ich wirklich froh, dass ich Europasprecher sein darf und möchte das eben auch ganz, ganz bewusst hier angehen, den Kontakt suchen mit Menschen, mit ihnen über die Probleme dieser Europäischen Union, die es natürlich auch gibt, diskutieren. Der größte Fehler der Europäischen Union der letzten 30 Jahre war sicherlich der Austritt Großbritanniens. Mhm. Das war für beide Seiten fatal.
Ja.
Ich sehe da überhaupt keine Gehässigkeit jetzt gegeben von europäischer Seite. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns bemühen, dass Großbritannien, dass wir das nicht komplett verlieren, sondern eingebunden ist, ähnlich wie die Schweiz oder noch besser wie die Schweiz in europäische Entscheidungen. Da gibt es viel zu tun bei dem Thema Europa und deshalb voller Elan und volle Kraft.
Du bist ausgestattet.
Ja. Und top motiviert.
Ja, du hast schon angesprochen, wir stecken in einer geopolitischen Krise gerade mit der Ukraine. Da ist die europäische Zusammenarbeit enorm wichtig. Wo müssen wir denn als Österreich uns besonders stark einbringen, um Europa ein bisschen resilienter zu machen?
Das Wichtigste ist die EU-Erweiterung. Ich meine, wir verhandeln zum Beispiel mit Mazedonien über 22 Jahre den EU-Beitritt. Ja. Montenegro. Ich meine, Montenegro ist ein Land, wunderschön, touristisch, top genützt, im Herzen Europas, das ungefähr die Größe hat von Tirol.
Ja.
Und wir verhandeln da 22 Jahre, also ob die jetzt wirtschaftlich Mitglied der Europäischen Union werden, übrigens ist dort der Euro ja schon Zahlungswährung. Das sind nicht die großen Themen, sondern wir müssen schauen, dass die schnell Mitglied werden können. Montenegro, Mazedonien, Albanien. Ich bin auch der Meinung, dass wir mit Kosovo, auch am Ende des Tages mit Serbien, wir sehen das, wie jetzt die Menschen Tausende, Hunderttausende auf die Straße gehen in Serbien, in Georgien und für dieses Europa kämpfen und sich einsetzen. Das bedeutet wirklich einen wahnsinnigen Mut, diesem Regimen in diesen Ländern etwas entgegenzusetzen. Und diese proeuropäische Haltung, gerade bei vielen jungen Menschen, die sollte unser Auftrag sein in dieser Bundesregierung. Und ich bin so unsagbar stolz auf unsere Außenministerin, auf die Beate. Mhm. Erstens, dass sie Außenministerin geworden ist. Ich weiß ja, dass das auch familiär nicht einfach ist. Ja. Habe immer der Beate dazu geredet, weil ich immer davon überzeugt war, dass das den Unterschied machen kann und machen wird. Mit der FPÖ in der Regierung, da würden wir heute die EU-Fahnderln abmontieren. Wir würden heute wahrscheinlich mit einer FPÖ in der Regierung darüber diskutieren, ob die EU überhaupt rechtskonform ist. Mhm. Wir würden den Herrn Orbán seine Mannschaft regelmäßig in Wien begrüßen und ihm den roten Teppich ausbreiten und wären irgendwie ein Teil der Visegrad-Staaten. Mhm. Mit NEOS und mit der Beate in der Regierung sind wir genau das Gegenteil. Wir stehen an der Seite unserer großen Außenpolitikerin Kallas. Wir haben eine Allianz in Europa der wirklichen Menschen, die für Frieden, Wohlstand und Sicherheit kämpfen und die dieses Europa weiterentwickeln wollen. Und das ist ein ganz ein toller Moment, den wir hier erleben dürfen.
Dann sprechen wir noch abschließend über Südtirol. Warum trennen wir das überhaupt, Europa und Südtirol? Ja. Erklär mal kurz.
Es gibt einen Südtirol-Ausschuss im österreichischen Parlament, der ist in den letzten Jahren total eingeschlafen, weil er aufgrund der Staatsverträge, wo ja definiert worden ist, dass Österreich eine Schutzmacht für Südtirol ist, gerade was den Autonomiestatus anbelangt, definiert wurde. Und seitdem gibt es diesen Südtirol-Ausschuss. Und das ist eine reine Showbühne für Populisten. Also da wird nur mehr von der FPÖ und da gibt es ja noch in Südtirol noch die viel härteren Kandidaten, die Südtiroler Freiheit, das sind ausgesprochene Rechtsextreme, unfassbar, wenn man sich das anschaut, was die auf TikTok da von sich geben und in den Social Medias, und es wird eigentlich nur mehr von dieser Seite bespielt. Ich habe mich auch in Tirol immer dafür eingesetzt, für die ÖVP ist das irgendwie so eine Art Vergangenheitsbewältigung, so Andreas Hofer-Image und Schützen und der Schnapsal gibt's. Für die FPÖ geht es nur um die Doppelstaatsbürgerschaft, da ist es ihnen nämlich wichtig, das sind Deutsche, die gehören zu uns in Südtirol, völliger Blödsinn, das sind Europäer und Europäerinnen und die gehören zum starken Europa. Und mir ist es eben immer ganz, ganz wichtig gewesen, dass wir diesen Südtirol-Ausschuss jetzt sowohl im Tiroler Landtag als auch hier in Wien mit Sinn befüllen. Mhm. Und was ist Sinn? Indem wir wirklich die Probleme in dieser Europaregion ansprechen, daraus einen europäischen Leuchtturm machen. Klassisches Beispiel für mich, wenn jetzt zum Beispiel in Doblach Sanitätswagen gerufen wird, Notarztwagen gerufen wird, dann muss der von Brunneck kommen, italienische Seite, Südtirol. Ja. Der fährt 40 Minuten nach Doblach, wenn viel Verkehr ist, und darf nicht in Siljan vom Standort vom Roten Kreuz über die Grenze fahren und den Patienten betreuen, wo er wahrscheinlich 6 Minuten fahren wird. Und das haben wir eben versucht, die letzten Jahre zu lösen. Jetzt ist da der Durchbruch gelungen. Und genau solche Sachen will ich in diesen Europaausschuss, in diesen Südtirol-Ausschuss bringen, Unterausschuss, dass wir wirklich schauen, dass diese Landesteile organisatorisch gut zusammenwachsen und da ein Benefit für die Bürgerinnen und Bürger entsteht und dass wir das nicht den reinen Populismus der FPÖ überlassen.
Also ein Geben und Nehmen. Dann vielen Dank für das Gespräch, Dominik.
Vielen Dank für die Zeit.